Friedrich Merz warnt CDU. Wir verlieren Soldaten und Polizisten an die AfD. Die CDU verliert zunehmend Wähler aus Polizei und Militär an die AfD. Das behauptet Friedrich Merz und erfährt für diese Aussage scharfen Widerspruch aus der Regierung. Doch Merz erhält auch Zustimmung, etwa von Seiten der Gewerkschaft der Bundespolizei. Der CDU-Politiker Friedrich Merz hat vor einem Abdriften von Polizisten und Soldaten hin zur AfD gewarnt und damit eine Diskussion über die Sicherheitspolitik der Regierung angestoßen. Der Bild am Sonntag sagte Merz: Wir verlieren offenbar Teile der Bundeswehr an die AfD. Wir verlieren Teile der Bundespolizei an die AfD. Um diesem Trend entgegenzuwirken, müsse die CDU ohne Wenn und Aber hinter den Sicherheitsorganen stehen. Nur mit einem eindeutigen Rückhalt aus der Politik können sie jeden politischen Extremismus erfolgreich bekämpfen. Merz erklärte seine Einschätzung auf Gespräche mit Bundestagsabgeordneten aus dem Verteidigungs- und Innenausschuss und mit seinem privaten Umfeld zu stützen. Ich habe nahe Verwandte und sehr viele Freunde und Bekannte, die bei der Bundeswehr und der Bundespolizei sind. Die berichten mir, wie die Stimmung dort ist, wie viele sich von ihren Dienstherren im Stich gelassen fühlen. Der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft Ernst G. Walter sagte, er teile die Sorge des CDU-Politikers. Dem Handelsblatt sagte Walter: Die Aussagen von Friedrich Merz kann ich definitiv bestätigen. Auch mir bereitet es bereits seit langem große Sorgen, dass immer mehr Kollegen sich nicht mehr von den etablierten Parteien vertreten fühlen und über Alternativen nachdenken. Solange die AfD als einzige Partei die Themen aufgreife, die Polizisten täglich umtrieben, dürfe man sich nicht wundern, dass die Sympathie für eine solche Partei zunehme. Wenn Sie zum Beispiel als Bundespolizist am Bahnhof Tag für Tag den gleichen Taschendieb, Drogendealer oder andere Kriminelle erwischen, die Gerichte die Täter aber umgehend wieder wegen angeblich guter Sozialprognosen auf freien Fuß setzen, dann kann das auf Dauer sehr frustrierend sein. Das gelte auch für gescheiterte Rückführungen abgelehnter Asylbewerber, weil diese zuvor untergetaucht seien. Dies betreffe mehr als die Hälfte aller bei der Bundespolizei angekündigten Rückführungen. Bundesinnenminister Horst Seehofer und Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen wiesen die Kritik von Merz mit einiger Empörung zurück. Seehofer sagte Bild, Merz solle die Bundespolizei nicht als Trittbrett für seine politische Karriereplanung missbrauchen. Die Bundespolizei schütze das Land seit Jahrzehnten. Auf sie sei Verlass. Die Bundespolizei steht auf dem Boden unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Sie ist kein Eigentum einer Partei, sondern Teil unserer offenen Gesellschaft. Der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, heute Mitglied der Werteunion, stimmte Merz dagegen zu. Der Bild sagte Maaßen: Friedrich Merz hat recht. Die Wut darüber, dass die Bundesregierung Millionen Migranten ohne Asylgrund ins Land ließ, arabische Clans uns auf der Nase herumtanzen, die Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden schlecht behandelt und das Ganze von der Politik noch als alternativlos dargestellt wird, ist sehr groß. Unterdessen warf der Jurist und frühere Bundesverteidigungsminister Robert Scholz der Bundesregierung einen fortlaufenden Bruch des Grundgesetzes vor. Im Gespräch mit der Jungen Freiheit sagte Scholz, der entscheidende Verfassungsbruch lag darin, dass die Bundesregierung seinerzeit unkontrolliert die Grenzen Deutschlands für eine ebenso unkontrollierte Einwanderung geöffnet hat. Nach Artikel 16a des Grundgesetzes hätten aus einem sicheren Drittstaat kommende Personen kein Anrecht auf Asyl in Deutschland. Dieser Artikel wurde nicht nur 2015 massiv gebrochen, er wird es seitdem noch immer. Und damit auch das Dubliner Übereinkommen, das das Gleiche besagt. Scholz sieht im Vorgehen der Bundesregierung den schwersten Verfassungsbruch, den wir in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland jemals erlebt haben. Die AfD sei die einzige Partei, die die Dinge hier klar beim Namen nenne. Das sollte den anderen doch zu denken geben, erklärte Scholz. Trieben meist im Auftrag diverser industrieller ihr Unwesen. In den frühen 1920er Jahren existierten bereits zahlreiche rechtsterroristische Untergrundzellen. Der Völkische Beobachter verbreitete als Parteiorgan der NSDAP seit 1920 antisemitische und nationalistische Hasskampagnen als deren ideologische Grundlage. Der Stürmer nahm sich kurz darauf derselben Agenda an. Die in Freikorps und Zellen organisierten Faschisten jagten nicht nur Kommunisten und Sozialisten. Auch Politiker, die ihre antisemitischen und völkischen Thesen ablehnten, standen auf deren Abschusslisten. Zum Beispiel Walter Rathenau. Der ehemalige Kriegsbefürworter Rathenau besann sich in der Weimarer Republik auf einen Ansatz von sozialem Ausgleich. Er gehörte der Deutschen Demokratischen Partei, DDP, an, die die linke Fraktion der Liberalen stellte. Ab Januar 1922 war er Reichsaußenminister. Dies und sein biografischer Hintergrund als Sohn eines deutsch-jüdischen Industriellen bescherten ihm monatelange Hasskampagnen von faschistischer Seite. Es endete mit einem tödlichen Attentat am 24. Juni 1922. Im Prozess gegen den Täter und zwei weitere Beschuldigte, die beim Mord anwesend waren, klammerte der Staatsgerichtshof die nachgewiesenen Verbindungen zur Terrorzelle Organisation Konsul völlig aus. Es war von fanatischen Einzeltätern die Rede, was an den NSU-Prozess erinnert. Das Gericht führte die Taten auf die antisemitischen Hetzkampagnen zurück, wonach es hieß, Rathenau als Jude habe als Außenminister alle Fäden in der Hand. Die Täter wollten die Juden beseitigen, linke Kräfte aufstacheln und einen Bürgerkrieg forcieren, um die bestehende Ordnung zu stürzen. Bürgerkriegsfantasien, der Sturz der Ordnung und die Eroberung der Macht von rechts. All das ist auch heute Teil der Rhetorik aller rechtsextremen Parteien und Organisationen. Der Mord an Rathenau gilt gemeinhin als Beginn des faschistischen Terrors gegen Politiker in der jungen Nachkriegsrepublik. Tatsächlich aber war er nicht das erste hochrangige Opfer der rechten Banden. Die andauernde Hetze aus dieser Ecke hatte zuvor schon unter anderem einen konservativen Politiker der Zentrumspartei, vergleichbar mit der heutigen CDU, das Leben gekostet, Matthias Erzberger. Das erste Attentat im Januar 1920 überlebte Erzberger durch Glück. Eine Kugel streifte ihn, eine zweite prallte an einem metallenen Gegenstand in seiner Tasche ab. Gut anderthalb Jahre später passten ihn Faschisten ab. Erzberger brach im Kugelhagel zusammen. Der Konsulterrorist Heinrich Schulz schoss ihm schließlich aus nächster Nähe in den Kopf. Der Mörder floh mit Hilfe von Konsul nach Spanien und entkam einer Strafe. Erst als die Nazis an der Macht waren, kehrte er zurück. Die NSDAP rehabilitierte ihn. Den Hass der faschistischen Terrorgruppe, die später in die SS integriert wurde, hatte Erzberger auf sich gezogen, weil er 1918 das Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet hatte, das den Ersten Weltkrieg formal beendete. 1919 setzte er eine gigantische Steuerreform durch. Einer der Vorwürfe, er habe das Deutsche Reich am Sieg im Weltkrieg gehindert. In der Weimarer Republik behinderten damals zunehmend Sympathisanten der NSDAP die Aufklärung diverser Verbrechen der faschistischen Banden. Ihre Absicht war es, durch Zerrüttung der jungen Republik bis hin zum Bürgerkrieg an die Macht zu kommen, um die 1918 gescheiterten Allmachtsfantasien von einem großdeutschen Reich doch noch umzusetzen. Im politischen Apparat führte das, wie heute, zur Frontenbildung. Unterstützer der Faschisten versus Gegner der Faschisten. Verbindungen von Staatsbediensteten zu rechtsextremen Gruppen fliegen auch heute immer mal wieder auf. Was öffentlich wird, ist aber sehr wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs. Selbst im Fall Lübcke deutet einiges darauf hin, dass staatliche Organe nicht so sauber sind, wie sie erscheinen wollen. Einiges ist faul. So sahen Zeugen zwei Pkw gemeinsam sehr schnell zum Tatort fahren. Nur einer davon gehörte E. Das andere Auto ist spurlos verschwunden. E. war am 2. Juni also offensichtlich nicht allein unterwegs und die lange Akte des mehrfach vorbestraften mutmaßlichen Lübcke-Mörders sei verschwunden, hieß es erst. Dann räumte man ein, der Geheimdienst hält sie unter Verschluss. Auch die Ermittler bekommen sie vorerst nicht. Die Frage muss gestellt werden, was hat der Dienst zu verbergen? Hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz gar im Vorfeld Hinweise auf diese Tat? Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, zu Lübkes Angestellten gehörte Andreas Temme. Temme war V-Mann-Führer des Verfassungsschutzes und bei dem NSU-Mord in einem Internetcafé in Kassel im Jahr 2006 am Tatort. Ermittlungen gegen ihn verliefen im Sande. Der heutige Ministerpräsident Hessens und damalige Innenminister Volker Bouffier versetzte Temme lediglich in Lübkes Behörde, das Kasseler Regierungspräsidium. Es gab damals Hinweise darauf, dass Bouffier und Temme sich persönlich kannten. Ob es persönliche Kontakte zwischen Lübcke und Temme gab, ist nicht bekannt. Möglich ist es. Wusste Lübcke mehr, als jemandem lieb war? Der nationalsozialistische Untergrund NSU war 2011 aufgeflogen. Zuvor konnte er jahrelang unbehelligt morden. Die Taten wurden viele Jahre lang offiziell unbekannten türkischen Clans in die Schuhe geschoben. Nun heißt es bis heute, die Terrorzelle habe lediglich aus 3 Personen bestanden. Wer den Prozess in München und die Ereignisse drumherum verfolgt hat, weiß allerdings, die These von den 3 Einzeltätern ist eine mehr. Man weiß zumindest, das Mördertrio hatte viele Helfer. Und der Verfassungsschutz war involviert und die Polizei offenbar wenig motiviert, dem Treiben rechtzeitig nachzugehen. Mindestens 6 NSU-Zeugen starben während der Ermittlung auf mysteriöse Weise. Noch in diesem Jahr erhielt eine hessische Anwältin von hinterbliebenen NSU-Opfern Morddrohungen, unterschrieben mit NSU 2.0. Sie stammen von einem Polizeicomputer in Kassel. Inzwischen laufen auch deshalb 38 Ermittlungsverfahren gegen hessische Polizeibeamte wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Es gibt viele weitere Indizien für rechte Terrorzellen. In Sachsen versorgten Beamte eine militante Neonazi-Gruppe mit internen Informationen. In Hessen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Dortmund wurden ähnliche Fälle bekannt. Dank einer aufmerksamen Angestellten auf dem Flughafen Wien flog Franco A. beim Waffenschmuggel auf. Dass der Bundeswehrsoldat Anschläge geplant und nicht allein gehandelt hat, war sehr schnell klar. Die Bundesanwaltschaft begann zu ermitteln. Sie stieß auf ein Netzwerk rechtsradikaler sogenannter Prepper, die Waffen, Munition und Todeslisten für den Tag X horteten und sich in Schützenvereinen zusätzlich ausbilden ließen. Bei Durchsuchungen in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise stießen die Ermittler auf solche Lager. Die ersten Beschuldigten im Jahr 2017, ein Rechtsanwalt und ein Polizist, der in der AfD zugange ist. Recherchen diverser Journalisten führten 2018 zu einem bundesweiten Netz aus rechtsextremen Soldaten, Reservisten und Polizisten, verankert in derselben Szene, angeführt direkt aus einer Schaltstelle der Bundeswehr. Vor rund 2 Wochen hoben Ermittler schließlich weitere Munitionslager aus und nahmen 4 SEK-Polizisten fest. Die entdeckten rund 10.000 Schuss hatten die Beschuldigten seit wenigstens 2012, also mindestens über 7 Jahre, aus LKA-Beständen gestohlen. Und keiner hat's gemerkt. Der Verfassungsschutz zählt bundesweit gut 12.000 militante Neonazis. Aber nur etwas mehr als 300 als sogenannte Gefährder. Aktuell sind etwa 500 gesuchte rechtsextreme Gewalttäter auf freiem Fuß. Zahlreiche Polizisten und Bundeswehrsoldaten, gegen die wegen derlei Straftaten schon einmal ermittelt wurde, sind weiter im Dienst. Der Verfolgungseifer in Fällen der Verstrickung von Staatsdienern ist eher gering. Nur in den wenigsten Fällen kommt es selbst bei schweren Gewaltdelikten überhaupt zur Anklage. Darüber hinaus werden immer mehr militante Neonazi-Gruppen bekannt. Die Zahl der Rechtsrock-Konzerte wächst wie deren Teilnehmerzahl. Führungspersonen aus der Szene werden lauter. Zum Beispiel der NPD-Mann Thorsten Heise. An diesem Wochenende hatte er im ostsächsischen Ostritz ein Rechtsruck-Festival mit hunderten Teilnehmern organisiert. Deklariert als politische Veranstaltung, was das Verbieten erschwert. Sein Motto: Schild und Schwert. Man achte auf die Anfangsbuchstaben. Dass die Konzertveranstalter und teilnehmenden Bands mit dem seit dem Jahr 2000 in Deutschland verbotenen militanten Nazi-Netzwerk Blood and Honor verwoben sind, ist bekannt. Dass letzteres mit Combat 18 über einen bewaffneten Arm bis nach Deutschland verfügt, weiß man auch. Es sind immer wieder mit diesem in Verbindung stehende Kader, die rassistische Bürgerinitiativen und ähnliche Tarnvereine anführen, Konzerte und Aufmärsche organisieren oder so ein rechtes Prepper-Netzwerk wie das Aufgeflogene gründen. Thorsten Heise gehört definitiv zu dem genannten Personenkreis. Er und der mutmaßliche Lübcke-Mörder Stefan E. kannten sich ebenfalls gut. Am 1. Mai 2009 waren beide an einem brutalen Überfall auf eine Gewerkschaftsdemonstration beteiligt. Heise war der Rädelsführer.